Gabe und ein Gabe und eigentlich keine Herausforderung, würde ich sagen, zu moderieren. Mein Name ist Bernward Geier. Ich bin seit 45 Jahren in der Ökobewegung, in der Biobewegung aktiv, war 18 Jahre lang Direktor des Weltverbands für biologischen Landbau. Man sagt mir, ich kenne Gott und die Welt, das gilt für die Ökowelt vielleicht. Auf jeden Fall sind drei der vier Panelisten Freunde von mir, schon seit sehr vielen Jahren. Wir wollen zum Einstieg einen umfassenden Beitrag hören. Es geht um die Fairness in der Kette. Und haben als Gast und als sozusagen Keynote-Speaker und Referent das Thema aufzuschlagen, den Winfried Fuchshofen. Wir kennen uns seit Urzeiten aus Witzenhausen. Du bist noch immer in den USA, wenn ich das richtig gekriegt habe, aber du stellst dich selbst ein bisschen vor. Viel Spaß und nachher ist auch Zeit, wenn Sie Fragen haben oder Debattenbeiträge, wir gehen auch nachher in den Dialog. Winfried.
Okay, wunderbar. Dieses Mikrofon funktioniert auch. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Winfried Fuchshofen. Ich bin der Executive Director der Fairtrade Sustainability Alliance, lebe in New Lebanon, New York in den USA und wir sind ein unabhängiges Fairtrade-Siegel. Kam zustande, will ich nicht unbedingt auf die Geschichte eingehen, aber was ich sagen möchte ist, das ging ja jetzt viel um regional und national, wenn man so will. Ich werde Sie in eine andere Welt jetzt einfach mal so ein bisschen führen. Und zwar wir gehen zuerst nach Asien. Was wir machen werden, ist, wir gucken uns einfach ein paar Fallbeispiele an. Das ist der Titel. Die Fairness in der Wertschöpfungskette. Und darüber werde ich reden, über ein paar Projekte, die den Bogen so ein bisschen spannen von Asien, Kambodscha zur Dominikanischen Republik und zurück wieder nach in Sudan. Und ich habe das getan, ich habe die ausgewählt, weil jedes dieser Projekte für bestimmte Charakteristika steht. Wenn wir ein Produkt konsumieren, von mir aus eine Banane, dann steht dahinter eine Kultur. Da stehen Menschen dahinter, die anders denken, als wir das zumeist tun, die ihre eigenen Werte haben. Und die Frage ist, wie können wir die Welten zusammenbringen? In Art und Weise, dass alle davon profitieren. Und ich fange mal mit einem Bild an, was Sie vielleicht nicht erwartet hätten. Es sind zwei Reispflanzen, die Sie hier sehen. Und das ist an und für sich nicht so besonders ausdrucksstark. Darunter steht noch, and the roots are much bigger. Das heißt, die Wurzeln sind auch viel größer. Und was man sieht, die linke Pflanze unterscheidet sich deutlich von der rechten. Hat das irgendeine Bedeutung? Es hat. Es ist ein Projekt in Kambodscha, das wir mit dem Centre d'Études d'Agriculture de Cambodia machen und der Cambodian Organic Farmers Enterprise. Und was die machen ist, die nutzen das System der System of Rice Intensification. Es ist ein sehr simples Anbausystem. Soweit ich weiß, wurde das an der Cornell University in New York entwickelt. Und kurz gesagt handelt es sich darum, den Reis in Einzelpflanzen anzupflanzen. Dann sehen die nämlich so aus wie auf der linken Seite. Die Einzelpflanze, die ist im Ertrag 5, 7, 8 Mal so hoch wie die im normalen Anbau. Das hat noch einen anderen Vorteil, das heißt nämlich, die Pflanze ist stark genug, um sich Wasser selber anzusaugen, großteils. Das heißt, werden bewässert, dann lässt man das Wasser sozusagen das Wasser aufnehmen, evaporieren. Und wenn es zu trocken ist, wird es wieder bewässert. Das Ergebnis ist, der Wasserverbrauch ist deutlich geringer. Methan ist ein Riesenthema im Reisanbau. Zwischen 50% und 70% Methanverringerung hängt davon ab. Methan entwickelt sich halt eben nur im anaeroben System. Methanbakterien können halt dort nur leben. Das heißt, wenn man den Wasserverbrauch erniedrigt, geht der Methan automatisch mit runter. Die Erträge pro Fläche werden höher. Die Saatkosten sind natürlich deutlich niedriger, ein Viertel. Und der Arbeitsaufwand ist auch niedriger. Das heißt, das ist ein umfassendes, ich sage extra nicht holistisches System, weil holistisch was anderes bedeutet. Es ist ein umfassendes System. Und eines der Dinge, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dieses Anbausystem, so gut wir das können, weiter zu verbreiten. Es sieht dann so aus, nicht wie ein normales Paddy, wo die Pflanzen alle überschwemmt sind. Gibt es Bewässerungskanäle, die kann man nutzen und auch eben die Pflanzen dann sozusagen trocken werden lassen. Was wir in diesem Projekt noch gemacht haben, wir haben geholfen, eine Reismühle zu bauen, die ökonomische Sicherheit für die Kooperative schafft, Arbeitsplätze und einen Beitrag zur Ernährungssicherung leistet, weil die Farmer jetzt die Abfälle nutzen können. Wenn sie vorher den Reis weggebracht haben, haben sie nur den Reis zurückgekriegt. Jetzt haben sie die ganzen Husks, also die Schalen, die kann man zur Schweinefütterung nutzen, zum Kompostieren. Ziemlich clever. Andere Dinge, die in diesem Projekt passiert sind, so ein simples Community Center gebaut, ein Laden, der Vermarktung der Überschüsse der Kooperative dient. Und ein Ergebnis ist, die Zahl der zertifizierten Betriebe ist von 2012 bis 2018 hat sich etwa versechsfacht von 250 auf jetzt knapp über 1500 Betriebe. Ein anderes Ergebnis, was ich hier nicht aufgeführt habe, ist, das Ganze hat Projekt Hass bis jetzt einschließlich der Reismühle vielleicht 200.000 US-Dollar gekostet. Und wir haben damit 1500 Familien erreicht. Wer den letzten Spiegel von Ihnen gelesen hat, der weiß, dass die UNO 600 Millionen über 10 Jahre in 12 afrikanische Dörfer investiert hat. Mit zweifelhaftem Erfolg. Wir glauben, dass eine vernünftige Entwicklung nur dann stattfinden kann, wenn man die Leute mitnimmt, wenn ein Engagement ist, wenn sie für ihre eigenen Interessen arbeiten und nicht, wenn man sie mit Geld zuwirft. Und das ist ein Top-Beispiel dafür. Situation völlig andere. Und das Zentralproblem, 90% der Arbeiterinnen, und ich sage hier Arbeiterinnen, ich beziehe auch Arbeiter mit ein, in der Landwirtschaft der Dominikanischen Republik sind haitianischer Herkunft. Diskriminierung ist weit verbreitet. Es ist ein gutes Beispiel für, sage ich jetzt mal vorsichtigerweise, einfach. Diskriminierung ist weit verbreitet. Und in diesem Fall sind die Nutznießer der Projekte die Arbeiterinnen der Fincas Villa Lobo, Caubanita und Centro Ecológico. Ist in Mao im Norden der Dominikanischen Republik. Ungefähr 750.000 undokumentierte Arbeitskräfte aus Haiti leben in der Dominikanischen Republik. In 2013 startete die Regierung eine Kampagne, Arbeiter ohne Dokumente auszuweisen. Und eines unserer Projekte war, zusammen mit der Biotropic, SRL und GmbH hier aus Duisburg, die Arbeiter und Arbeiterinnen zu dokumentieren. Ergebnis: 200 sind jetzt voll dokumentiert und legalisiert. Riesenaufwand. Da sieht man links, wie die mit Bussen zu diesen Immigration Centers gefahren sind. Und das hier war das Center. Das war alles wie soll man sagen, haphazardly, also alles last minute, offenes Zelt. Das war das ganze Zentrum. Und da mussten die sich dann melden. Das Schwierige an dem Projekt war, die hatten keine Dokumente. Das heißt, die mussten Leute nach Haiti bringen, dort die Dokumente zusammensammeln für ihre Arbeiter und die dann wieder zurückbringen. Wenn die Arbeiter das selber gemacht hätten, wären sie nicht zurückgekommen. Eine andere Geschichte. Es gibt da eine Fußballmannschaft, die ziemlich erfolgreich ist. Wir haben uns das lange überlegt, ob wir die sponsern. Und wir haben das aus zwei Gründen gemacht. Erstens, ich bin alter Fußballspieler und mag Fußball. Das war aber nicht der Hauptgrund. Das zweite war, Fußball ist eigentlich in Haiti beliebt. Die Dominican Republic ist eine Baseball-Nation. Und hier haben wir ein Team, das ist gemischt aus Haitianern und Dominikanern. Und das war der Hauptgrund für uns zu sagen, okay, das machen wir. Anderes Projekt, anderer Fall. Im Herbst 2016 wurde die Finca völlig überschwemmt. Ich weiß nicht, ich war da mit Gummistiefeln, die reichten nicht aus. Wenn Bananenpflanzen 72 Stunden unter Wasser stehen, sterben sie ab. Das heißt, die halbe Finca war tot. 50% der Fläche, sogar noch ein bisschen mehr, musste neu bepflanzt werden. Und dann war es, was macht man mit den Arbeitern, die man nicht halten kann? Und dann haben wir zusammen mit Biotropic ein Programm für die erstellt, dass die sich über Wasser halten können, dass sie anständig ernährt werden. Kann man alles machen. Okay, da war ich zu schnell. Auch da, wir haben andere Projekte mit denen gemacht, zum Beispiel die Aktion mit der Legalisierung, das hat $25.000 gekostet. Man kann mit moderaten Mitteln eine Menge erreichen, wenn man gute Partner hat. So, und jetzt wechseln wir zurück zwischen die Dominikanische Republik so ein bisschen und Kambodscha nach. Das ist der Nordsudan, kann man sehen, sieht ein bisschen anders aus als die beiden Gegenden. Wüstenmäßig, nicht Vollwüste, aber ziemlich nah dran. Der allgegenwärtige Esel, der das Transport und auch Kraft zum Beispiel, im Hintergrund sieht man eine Wasserpumpe auf diesem Bild, kann man vielleicht schlecht erkennen, aber das Bohrgerät wird mit Eseln betrieben. Das Wasser ist da Gott sei Dank nicht so sehr tief. So sieht das aus und da kommt der Hibiskus her. Und ich kann nur sagen, der Hibiskus-Tee ist fantastisch. Wir haben den verglichen mit vielen anderen. Extrem lecker. I'm hooked on it, wie man im Englischen sagt. Und Afrikorp ist einfach ein Partner, die ein extrem hohes Engagement haben. Links sieht man so ein bisschen eine neu gebaute Schule. Hier haben wir ein anderes kulturelles Phänomen. Als wir da angefangen haben, da standen wir vor zwei Dingen. Zum einen, die Hibiskusbäume und Sträucher, die stehen wild in der Gegend rum. Wenn ich oder Sie da hinfahren, dann können Sie keinen Baum irgendjemandem zuordnen. Es gibt keine Dokumentation dafür, aber die Leute wissen alle genau, extrem genau, und es gibt auch keine Diskussion darüber, wer welchen Baum erntet. Das zweite Problem, was wir hatten, es gibt auch keine Dokumentation über die Bezahlung. Es gibt aber ein System. Und das System ist auch völlig klar und fraglos. Nur, wenn man das jetzt mit dem Standard rangeht und sagt, man weiß nicht, wo der Acker ist und man weiß auch nicht, was der Bauer für seine Frucht kriegt und man macht das Ganze fair trade, das ist ein bisschen schwierig. So, was macht man in solchen Situationen? Wir haben in diesem Fall Gott sei Dank einen fantastischen Inspektor, der sich überhaupt traut, in den Sudan zu gehen. Wir haben auch noch im Südsudan, sondern im Süden Sudans, haben die auch noch Sesamflächen. Der hat dann vorgeschlagen, eine Vorgehensweise, dass er, wenn die Bezahlung für die Hibiskussammlerin, die fängt einmal im Jahr, findet die statt, dass er dabei ist, dass die anfangen, Aufzeichnungen zu machen, während er da ist. Und das Gleiche mit den Bäumen, da ist er mitgegangen und wir haben jetzt mittlerweile eine ziemlich genaue Übersicht, wer was macht. Aber am Anfang, wenn wir gesagt hätten, wir gehen strikt nach Standard, wäre das nicht zertifizierbar gewesen. Das sind einfach Probleme, vor denen man steht, wenn man die Kulturen, die sehr anders sind, wertschätzt und sich nicht auf seinen westlichen Stiefel verlässt. Und hier zum Ausgang habe ich gesagt, was haben Reis, Bananen und Hibiskus gemeinsam? In diesen Fällen, was sie gemeinsam haben, ist das Engagement der Bäuerinnen, Bauern, der Farmarbeiter, der Mitarbeiter und des Managements der beteiligten Organisationen und Firmen. Und zum Schluss möchte ich mich bei denen bedanken für die Materialien, Biotropic, SRL und GmbH in Mao und Duisburg, Afrikorp im Sudan und SEDAC und COFE in Kambodscha, vor allen Dingen den Kleinbauern und Arbeitern, die an diesen Projekten beteiligt waren, die die möglich gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Winfried. Das war ein super Jet-Set-Speed über drei Kontinente in die Karibik, Afrika und nach Asien. Aber es war sehr anschaulich, weil du dich an diese praktischen Beispiele gehalten hast und gezeigt hast, was die entsprechende durch Zertifizierung untermauerte Qualität und die Projekte an Möglichkeiten erschaffen. Dazu werden wir gleich noch mehr hören. Winfried, du nimmst hier Platz und dein Wasser mit. Ich darf jetzt die anderen drei Gäste bitten, schon mal auch mit aufs Podium zu kommen. Und ich stelle euch dann vor in der Reihenfolge, wie ihr dran seid und sprecht. Ja, wir haben auch vom Titel her, geht es um Afrika, Asien, Zentral-, Südamerika, aber es gibt auch die Welt hier. Und das Thema Fairness hier ist auch ein Thema. Insofern ist es ganz spannend, dass der zweitgrößte Anbauverband in Deutschland, Naturland, schon vor langer Zeit eine Kombination anbietet in der Zertifizierung, auch in der Kommunikation, nämlich die Fairtrade-Komponenten in die Biozertifizierung einzubauen. Ich darf jetzt die Friedrun Sachs begrüßen, die Referentin für Sozial und Fair und Sozial, egal wie rum, beides richtig, bei Naturland ist. Du wirst uns jetzt berichten, wie das aussieht von einer Organisation, die hier in Deutschland ihren Sitz hat, aber weltweit agiert, wie ihr das zusammenbringt, wie da Fair und Sozial zu Bio findet und umgekehrt. Bitte schön. Kleines Impulsreferat. Achso, die Vorstellung, das war vereinbart, ihr stellt euch mit drei kurzen oder zwei langen Sätzen bitte selbst vor.
Ja, nochmal mein Name, Friedrun Sachs. Ich bin seit 15 Jahren bei Naturland und habe mit einem Team gemeinsam die Fair-Standards erarbeitet. Natürlich nicht wir, sondern mit unseren Partnern und Mitgliedern. Wir hatten schon, also Naturland wurde gegründet, 1982, und sehr bald schon kam die Anfrage von der GEPA, ob wir nicht auch international arbeiten können. Und dann wurden die ersten Teegärten in Sri Lanka und in Indien umgestellt. Und dann in der Folge kamen weitere Fairhandelsorganisationen auf uns zu und das hat den Impuls gegeben, auch soziale Verantwortung in unseren Richtlinien zu verankern. Also wir haben Öko-Richtlinien seit Beginn, älter als die EU-Öko-Verordnung, und dann die soziale Verantwortung verbindlich für alle Erzeuger und Verarbeiter. Die Naturland-Fair-Zertifizierung ist eine optionale Zertifizierung, die wir seit 2010 haben. Ja, das in der Kürze.
Ja, okay, da können wir sicher nachher noch ein bisschen mehr erfahren, tiefer gehen, was ihr dann in der Praxis macht, wie das zusammenführt. Das war jetzt ein Blick, sozusagen ist halt in Bayern zu Hause, aber er agiert weltweit. Ich denke, es macht jetzt Sinn, Peter, wenn du nach deiner Vorstellung uns ein bisschen erzählst, wie das bei der GEPA aussieht. Ihr habt natürlich auch Fairtrade zertifiziert, zunehmend mehr Bio, wie hoch das Sortiment ist, erfahren wir sicherlich. Bitte, das Mikrofon ist dir und auch der Zeitslot.
Ja, mein Name ist Peter Schaumberger, Geschäftsführer der GEPA. Kurz zur persönlichen Vorstellung. In meinem allerersten Leben bin ich gelernter Landwirt, hatte vor, weiß ich gar nicht, über 20 Jahren das Vergnügen, als Bioland-Geschäftsführer mal an der Gründung der Obländer Bauernmolkerei mitzuwirken. Und war auch in der Entwicklungshilfe tätig. Die Zusammensetzung des Podiums und auch der Start von Wilfried Fuchshofen zeigt ja ein bisschen die Idee einer weltumspannenden Kette. Und ich denke, das ist ja auch sehr schön repräsentiert. Vielleicht kann ich da gleich mal mit dem Beispiel bei der GEPA anfangen. Du hattest angesprochen, dass wir damals mit dem Tee, also das ist auch schon über 30 Jahre her, das war sozusagen eins der Pionierprojekte gemeinsam von der GEPA und Naturland. Ein weiteres Pionierprojekt war, eine 100% faire Schokolade am deutschen Markt zu etablieren. Und da haben wir eben mit dem Naturland Fair Standard gemeinsam eben die Milchingredienzien der Schokolade Naturland Fair zertifiziert. Das ist 2011, glaube ich, ist es gestartet, also auch schon 8 Jahre her. Ähnliches Projekt, und da werden wir sicherlich von Karin hören, ist ja auch mit der Upländer Bauernmolkerei. Also diese Idee, dass eben ein faires Wirtschaften nicht eine Frage der Südhalbkugel ist, ja. Natürlich auch, und da ist der Ursprung her, aber für uns in einer weltumspannenden fairen Wertschöpfungskette ist genau dieser Aspekt unheimlich wichtig, dass wir auch sämtliche Ingredienzien zusammenbekommen, die auch von deutschen Bauern dann letztlich, hier in dem Fall ist es Berchtesgadener Land, die Molkerei, dass wir gemeinsam diese Milch schaffen können. Und ich denke, das ist einer der wesentlichen Kerngedanken, was entwicklungspolitisch, was du gezeigt hast, dass es ja eben auch nicht so eine einfache Sache ist. Was heißt das dann jetzt überhaupt da, faire Arbeitsbedingungen, ein faires Wirtschaften, eine Sozialverträglichkeit herzustellen? Ich denke, das ist eins der Probleme und ja, ich will gar nicht sagen Problem, Herausforderungen, ja, die wir auch in der Standarddiskussion natürlich immer haben. Deswegen sind Standards ja auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung, und die GEPA selbst hat für sich entschieden, dass wir versuchen, immer mit den am weitesten entwickelsten und wirklich die vorne dran sind, eben hier mit Naturland Fair beispielsweise, zusammenzuarbeiten, um immer auch Produktinnovationen neu auf den Markt bringen zu können, die genau das auch zeigen. Wir haben gestern hier ein Projekt vorgestellt, und damit würde ich vielleicht mal die erste Runde abschließen. Da waren leider nur 3 Zuhörer da, es war wahrscheinlich zu früh, ja. Weil es ist so spannend, eigentlich müsste das viel mehr Menschen erreichen. Da ging es um das Thema Wertschöpfung, viel mehr Wertschöpfung in den Ursprung zu bringen. Das waren ja sehr, sehr interessante Einblicke hier auch, wie, also Urproduktion, ja, aber auch, wo es schon anfängt, Reismühle, wie geht es in der Weiterverarbeitung? Und das ist aus unserer Sicht ein ganz essentielles Thema. Wie können wir vermehrt Wertschöpfung, also sprich Weiterverarbeitung, in die Rohstoffursprungsländer bringen? Und da hatten wir gestern eben hier ein schönes Projekt vorgestellt, dem wir in den letzten Jahren intensiv gearbeitet haben, dass wir jetzt 3 Cafés auf den deutschen Markt bringen, die aus 3 verschiedenen Ländern, 2 aus Lateinamerika, der jüngste jetzt aus Afrika kommt, aus Ruanda, 3 Cafés, die in den Ursprungsländern schon geröstet werden und abgepackt werden und fix und fertig hier nach Deutschland kommen. Das ist für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt, den fairen Handel und auch die Thematik weiterzuentwickeln. Dafür wünschen wir uns natürlich dann auch gerne am Markt noch mehr Aufmerksamkeit und auch noch mehr Käufer, damit auch mehr an dieser Wertschöpfung im Süden möglich ist. Damit vielleicht für jetzt.
Ja, vielen Dank, Peter. Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Diese Wertschöpfung, die ja schon seit Jahrzehnten diskutieren wir, dass mehr Wertschöpfung muss in die Ursprungsländer gehen, dass das konkret beim Kaffee ansetzt, das ist spannend. Sie ist ja immer, ja, das Kaffeerösten müssen wir hier machen, das können die nicht. Das war arrogant, finde ich. Das finde ich einen tollen Fortschritt. Du hast ja erwähnt, die Partnerschaft, ihr wart wirklich die Urpartnerschaft. Ich war damals mit involviert, ich mag mich gut erinnern, Annette Berndt. Ich fand keinen Verband. Die Bioland-Leute sagten, wir sind national, Demeter war klar, geht nicht. Und da war das eine segensreiche Zusammenfügung, glaube ich, dass ihr zusammengefunden habt. Und ihr habt ja dann auch wirklich, das hat sich ja ausgebreitet. Das ist ja heute zum Glück fast Standard, dass Fair und Bio zusammenfinden. Denn wir wussten, bei Bio ist nicht unbedingt alles fair. Und bei Fair war am Anfang ja gar nichts Bio. Obwohl die Leute das oft angenommen haben. Du hast auch schon einen Stichpunkt gegeben, dass ihr euch ja schon ganz, also die Upländer Molkerei zumindest, du da ganz in den Anfängen dabei warst. Und du hast auch schon erwähnt, die Milch in der Schokolade. Karin, du hast, glaube ich, eine kleine Präsentation vorbereitet. Karin Arzt-Steinbrink, Geschäftsführerin der Upländer Molkerei, wird uns ein bisschen erzählen, was Upländer macht. Das Spannende, das darf ich vielleicht schon als Einstieg vorweg sagen, bei euch ist es gelungen, das Thema Fairtrade, faires Business, faires Verhalten sozusagen zu regionalisieren. Denn ihr habt eine regionale Initiative, wo Fair und Bio zusammenkommen. Bitte schön.
Ja, danke. Karin Arzt-Steinbrink, ich bin Geschäftsführerin der Upländer Bauernmolkerei. Wir sind eine Biomolkerei in Nordhessen, die von den Bauern eigenständig betrieben wird und inzwischen 40 Millionen Liter Biomilch im Jahr verarbeitet. Wir waren in 2005 das erste Unternehmen in Deutschland, was fair auf damals unsere Milch geschrieben hat, also faire heimische Produkte entwickelt hatte. Und daraus hat sich dann, aus dieser Milchinitiative, hat sich dann dieser Fair-Bio-Verein entwickelt. Gemeinsam mit anderen Herstellern haben wir vor 11 Jahren den Fair-Bio-Verein gegründet. Und um den soll es heute in erster Linie gehen. Die Bioverarbeiter, die Mittelständischen, die sich da zusammengetan haben, die setzen sich für faire Preise ein. Aber uns ist auch Regionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit ganz wichtig. Also es geht bei dem Verein inzwischen um mehr als nur um die fairen Preise. Die regionale Vernetzung der Hersteller, wir haben aber auch Bauern und Händler im Verein, ist ganz wichtig. Und wir wollen den Prozess weiter kontinuierlich entwickeln, gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten. Das sind zertifizierte Mitglieder, also außer uns, der Opländer Bauernmolkerei, zum Beispiel Völkel mit Säften, Elkershausen, das ist ja ein regionaler Großhändler, der Baukhof, Spielberger mit Getreideprodukten und Aurora mit Käse. Also es ist ein Querschnitt durch alle möglichen Branchen und wir haben uns eben in diesem Verein mit denselben Zielen zusammengeschlossen. Warum? Wir wollen einmal eine Gegenbewegung darstellen zur Globalisierung. Es geht ja um heimisches Fair und die Leute sollen wissen, wo in der Region die Produkte herkommen. Wir setzen auf langfristige, faire Partnerschaften, sodass wir damit auch schaffen, neue Landwirte auf Bio umstellen zu lassen. Außerdem ist das Ansinnen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Menschen, die die Ware verkaufen und sonst damit zu tun haben, eben eine angemessene Entlohnung bekommen. Und ganz wichtig ist uns die Transparenz, wo die Ware herkommt, damit man die Regionalität auch nachweisen kann. Wir lassen uns zertifizieren von der Gesellschaft für Ressourcenschutz. Alle Firmen, die Mitglied sind und die das Zeichen Fair Bio tragen wollen auf ihren Produkten. Es gibt eine Eigenbewertung der Unternehmen und in Stichproben auch eine Vor-Ort-Kontrolle durch die Gesellschaft für Ressourcenschutz. Und die wichtigsten 5 Prüfkriterien sind einmal, dass der Betrieb 100% Bio verarbeiten muss. Dann bei dem Punkt Fairness haben wir die Besonderheit, dass die Lieferanten angeschrieben werden vor der Zertifizierung und die Möglichkeit haben, dem Zertifizierer eine Rückmeldung zu geben, je nachdem, ob sie sich fair oder eben nicht fair behandelt fühlen von dem Unternehmen. Wir legen die Partnerlieferanten die regionale Herkunft der Hauptzutaten offen, sodass wir sehr stark da auf Transparenz gehen. Und die unternehmerischen Entscheidungen, die sollen von Inhabern, Gesellschaftern oder Genossen getroffen werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben also keine Konzernstrukturen in unserer Gruppe. Bei der sozialen Verantwortung haben wir uns auf die Lohnspreizung in Anlehnung an die Gemeinwohlökonomie geeinigt. Also dass der Unterschied zwischen dem, was der niedrigste Lohn ist im Unternehmen und der des Geschäftsführers, nur ein bestimmtes Verhältnis haben darf. Und bei Energie, was auch mit abgedeckt ist, gehen wir von 100% Ökostrom aus. Ja, was wollen wir? Wir wollen möglichst eigenständige Familienbetriebe oder andere Mittelstände langfristig erhalten. Wir wollen wissen, wer hinter dem Unternehmen steht. Wir wollen heimische Rohstoffe haben und auf jeden Fall auch wissen, wo alles herkommt, und faire Preise für die Bauern. Wir kommunizieren über unsere Webseite, über Facebook, über den Newsletter. Unsere Geschäftsführerin, die Birgit Will, ist da sehr aktiv und veröffentlicht sehr viele Informationen auch zu den einzelnen Unternehmen und auch zu verwandten Themen. Sie hat einen Blog, der regelmäßig gefüttert wird. Und so ist der Fairbio-Verein auch außerhalb des Ladens für die Kunden sichtbar. Auf unseren Produkten tragen inzwischen ungefähr 180 verschiedene, alle Firmen zusammengenommen, dieses Zeichen. Bei uns auf der neuen Weidemilch ist es unten vorne drauf gut sichtbar und das Rot fällt auch schön auf. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Karin, für auch deinen interessanten Beitrag, der natürlich auch durch die Bilder sehr anschaulich war. Gerade der letzte Beitrag, wenn man sich den so nochmal überdenkt, da ist ja eigentlich alles drin, was ein wirklich tolles Produkt, also Goldstandard, durch die Kombination von Regionalität, ja bis hin, das hat mich natürlich besonders gefreut, bis hin zur Gemeinwohlökonomie, die hier mit eingebunden wird, die ja auch ein Ansatz ist, dem Art, wie wir wirtschaften, eine ganz neue Dimension zu geben, was genauso dringend gebraucht wird, denn all die anderen Sachen klappen nicht, wenn wir nicht die Rahmenbedingungen ändern. Ich würde einen Vorschlag machen, ich würde gerne eine Frage euch in die Runde geben, wo ihr reflektiert könnt. Dann schaue ich mal, ob Fragen zu dem Vortrag, zu dem, was erzählt wurde, also zu Verständnis oder Rückfragen sind. Und dann gehen wir in die Debatte über. Wenn ich mir das jetzt so angehört habe, freue ich mich natürlich. Ich freue mich erstmal über die Vielfalt der Ansätze. Ihr seid ganz traditionell aus den sogenannten Kolonialwaren, habt ihr euch entwickelt vom Sortiment. Ihr habt es zusammengebracht, weil ihr schon Bio wart, habt die sozial faire Komponente gemacht. Du hast deinen Fokus auch vom Fairtrade ausgehend, aber eben auch mit der ökologischen Dimension. Und ihr habt nochmal ganz aktuell das Ganze in den regionalen Kontext gebracht. Jetzt überall ist das Lamentieren, um Himmels Willen, noch ein Zeichen, noch ein Zeichen. Jetzt habt ihr auch noch euer eigenes Zeichen. Ich weiß nicht, wie viele Zeichen ihr auf der Verpackung habt. Ihr habt das EU-Bio-Zeichen, ihr habt euren Namen. Ihr habt wahrscheinlich auch noch ein Bio-Verbandszeichen drauf. Ist da wirklich die Kraft der Vielfalt das, was wir weiterentwickeln können? Oder ist doch irgendwo sinnvoll zu gucken, dass wir vielleicht ein bisschen für den Verbraucher auch verdaulicher machen? Ich meine, da muss sich ja erstmal einer mit auskennen. Ihr seid quasi als Namen schon eine Marke. GEPA steht natürlich nur in Anführungszeichen, für Fairtrade gehandelte Produkte, zunehmend Bio. Vielleicht könnt ihr das in der ersten Runde mal eure Meinung einschätzen. Aus regionaler und internationaler Sicht, macht es Sinn, diese Vielfalt zu haben, oder sollte man da vielleicht versuchen, das ein bisschen zu konsolidieren, dass es, man könnte ja sagen, es gibt ja das Transferzeichen, was soll das andere alles, ne? Vielleicht da eine kleine Runde und dann schaue ich mal, wie es, ja, Winfried vielleicht okay. Schaffen.
Zum einen, ich sag mal einfach, unsere Organisation ist, was man im Englischen Mission Driven nennt. Das heißt, es geht darum, eine Vision zu verwirklichen. Und unsere Marke ist uns zweitrangig. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die unsere Marke nicht verwenden. Wir sind für Zusammenarbeit, wo immer wir können. Zum Beispiel stand da eben Völkel, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten. Und alles, was Fair Bio ist, wird von uns akzeptiert als fair. Keine Frage. Und Völkel ist ein Betrieb, die machen haufenweise Äpfel und Möhren, aber auch 50 internationale oder mehr, 100 wahrscheinlich, Produkte wie Mangos, Granatäpfel. Mein Standpunkt ist, oder unser Standpunkt zu dem ist, wir sind offen für jede Zusammenarbeit. Mit wem auch immer, auf einer vernünftigen Basis. Man muss natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass Monopole kalzifizieren. Wir sind eigentlich ziemlich nimble, niftig. Wir bewegen mit den 10 Leuten, mit denen wir arbeiten, eine Menge auf diesem Planeten. Und was ich gut fände, wäre, wenn man dahin käme, dass man sich im Fair-Bereich irgendwie einen Mechanismus schafft, wo man sich gegenseitig anerkennt. Ich sehe das im Augenblick leider nicht. Und von daher ist die Frage eine akademische. Wir werden und die Konsumenten werden damit leben müssen, bis ich mal anfange, 2-3 Marken zu bewegen, meine Fair-Trade-Marken. Und wenn das nicht passiert, dann sage ich einfach mal, bleiben wir trotzdem offen. Aber es ist nicht meine Entscheidung.
Zu Naturland. Wir haben die Sozial- und Fair-Zertifizierung begonnen aufgrund von Anfrage von den Erzeugern und Verarbeitern. Es war jetzt nicht, dass Festangestellte diese fixe Idee hatten und das verfolgen wir. Und das war in der Zeit, als Flo Fairtrade plötzlich bei Lidl zu finden war, wo dann viele Erzeuger kamen und gefragt haben, gibt es hier nicht eine Alternative? Und auch unsere Partner im globalen Norden, die gesagt haben, Mensch, wir brauchen auch eine Fair-Zertifizierung für Nordrohstoffe. Und dann haben wir überlegt, wie wir das umsetzen können. Und dann gab es ein Treffen bei der Upländer Molkerei, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, wo wir uns ausgetauscht haben und überlegt haben, wie können wir zusammenarbeiten. Und dann war ich einmal bei einer Mitgliederversammlung auch, wo wir gesehen haben, okay, aber die Südrohstoffe werden gar nicht zwingend nach dem hohen Standard, den wir uns vorstellen, gehandelt, es muss oder eingesetzt, Zucker und Schokolade und so. Und dann haben wir gesagt, hatten wir auch die Empfehlung gegeben, ja, hier könnten wir gerne zusammenarbeiten. Haben wir viele Jahre Erfahrung mit Zertifizierung von Südrohstoffen. Wir haben ja 61.000 Mitglieder im globalen Süden, also Bauern in verschiedenen Organisationen zusammengefasst. Und das Angebot besteht weiter. Und zwar eben diese Kombination 100% öko, faire Produkte. Und wir haben ja meistens in unseren Gerichten Rohstoffe aus dem globalen Süden, aus dem globalen Norden. Und inzwischen ist es möglich. Wir können einen ganzen Tag uns öko-fair ernähren. Und ich finde, da haben wir schon sehr viel erreicht. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, dass wir da auch weiter zusammen gemeinsam arbeiten.
Danke. Peter, willst du das auch aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, das kann man auf sehr vielen verschiedenen Ebenen anschauen. Also unsere Sicht als Unternehmen, da würde ich gerne was zu sagen. Man kann es natürlich auch aus Sicht der, gerade der Erzeuger, denke ich, ist noch eine eigene Perspektive. Und Konsument, ja, was will der Konsument am Ende? Aus Erzeugersicht, ich habe ja selbst mal eine Zertifizierungsorganisation geleitet, ist schlicht und einfach häufig die Frage, wenn ich so viele verschiedene Standards brauche für den Marktzugang, dann muss ich auch so viele verschiedene Kontrolleure und Zertifizierungen auf dem Betrieb haben. Das ist häufig ein Argument, das dann kommt, ja, kann man das denn nicht einfacher zusammenlegen, ja, kann das nicht ein Kontrolleur, fair, bio, Nachhaltigkeit, was weiß ich, ja, also sämtliche Variationen in einem Aufwasch machen. Das ist, denke ich, ein berechtigtes Interesse, weil es schlicht und einfach um Kosten geht. Und auf der anderen Seite, der Konsument hätte gerne auch eine Vereinfachung. Er hätte es natürlich gern schwarz oder weiß. Ist das Produkt gut oder schlecht? Jetzt aus unserer Unternehmenssicht muss ich sagen, die Welt ist eben leider nicht so einfach. Ja, das wünscht man sich immer gerne. Die GEPA hat ja für sich auch einen Weg entschieden zu sagen, wir machen jetzt nicht viele verschiedene Zertifizierungslabels oder Logos bei uns drauf. Wir müssen etwas tun, wenn wir Bio machen. 80% der Produkte sind Bio. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Klar, das müssen wir nehmen. Wir haben uns aber entschieden, sozusagen den fairen Bereich eigentlich mit einer eigenen Aussage abzudecken, Fair Plus. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen jetzt zertifiziert, ja, um Gottes Willen, sondern, was ich vorhin schon sagte, für uns ist es eigentlich ganz wichtig, mit innovativen, modernen Standards, die auch wegweisende Themen aufgreifen, zusammenzuarbeiten. Das Beispiel war zum Beispiel die Fair-Zertifizierung in Europa für die Milch, dass man dafür eine vernünftige, objektive Grundlage entwickelt. Und die GEPA als solche, als Unternehmen mit ihrer Unternehmensmarke ist ein Stück weit ein Mittler an der Stelle. Ja. Wir brauchen gute und ständig weiterentwickelte Standards und Zertifizierung, auf die wir uns in der Qualitätssicherung verlassen können, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir werden davon immer nur eine kleine Auswahl, wie zum Beispiel Naturland Fair, gerade in dem gemeinsamen Projekt mit der Schokolade verwenden, weil wir auf der anderen Seite eben diesen Anspruch des Konsumenten, wie können wir eine einfache Gesamtaussage, die aber Substanz hat, weil das ist ja das Entscheidende, weil die einfache Aussage gerade bei fair, wo der Begriff nicht gesetzlich geschützt ist, die kann man sich natürlich überall holen. Ne? Wenn man noch an die Zeiten vor der EU-Bio-Verordnung denkt, da war jeder Streuobst Bio, ja? Und man konnte eigentlich nichts tun. Letztlich haben wir eine ähnliche Situation noch mit fair. Umso wichtiger ist die Glaubwürdigkeit, wo wir uns auf gute Zertifizierung abstützen können. Also unser Weg, das ist sicherlich nicht der Weg für alle. Wir brauchen gute Zertifizierung, wir brauchen aber auch nicht nur einen. Wir brauchen auch verschiedene mit verschiedenen Schwerpunkten, ja? Und wir brauchen unser eigenes Monitoring-System, wo wir uns ja intensiv die Standards und die Zertifizierungsverfahren anschauen, um dann eine möglichst glaubwürdige Aussage als Marke dem Konsumenten gegenüber treffen zu können. Also das ist der Weg der GEPA.
Ja, ich gehe zu dir, Karin. Ich will es mal zuspitzen, auf meine Ursprungsfrage ausgehen. Es hätte ja das Angebot Naturland und Fair gegeben. Was hat euch motiviert, dann trotzdem nochmal euer eigenes zu machen, das ja eigentlich das Ähnliche will, natürlich in der regionalen Dimension. War das der Anlass?
Also vor 11 Jahren, als der Verein gegründet wurde, da war erst gar nicht geplant von den Gründungsfirmen, ein eigenes Zeichen zu verwenden. Das kam dann im Laufe der Diskussion, wo wir gesagt haben, ja, es muss auf jeden Fall auf den Packungen dokumentiert werden, dass eine bestimmte Kontrolle auch dahinter steht, weil sonst kann das ja jeder verwenden und dann ist es ja keine Sicherheit, keine Transparenz möglich. Und wir haben uns damals dann mit verschiedenen anderen Organisationen, unter anderem auch mit Naturland, zusammengesetzt und haben geguckt, wo können wir uns dranhängen, weil wir wollten auch nicht ein neues Zeichen machen. Dann kamen wir aber zu dem Schluss, dass das, was wir damals wollten, so in der Form von niemandem genau so wirklich angeboten wurde, also mit der Regionalität ganz stark im Fokus, so wie die Gründer das gerne wollten. Und in dem Fall kam natürlich noch ein bisschen erschwerend dazu, dass wir auch keine Naturlandbetriebe dabei hatten. Die Verarbeiter, die im Anfang die Gründer waren, die waren praktisch alle Bioland- und Demeter-Betriebe. Dann haben wir uns dann irgendwann entschieden, ein eigenes Zeichen zu machen mit den Punkten, die uns wichtig sind. Aber wir sind jederzeit offen für andere Zusammenarbeiten natürlich und muss man natürlich dann mit den Mitgliedern auch besprechen.
Gibt es Überlegungen mit eurer gemachten Erfahrung sozusagen als regionale Bio-Fairtrade-Marke auch in der Kommunikation, dass es dann einen bayerischen Ableger gibt oder mein Bauch ist ja schon in Norden, dass das auch dezentralisiert, aber vielleicht dann doch unter dem gleichen Zeichen quasi koordiniert läuft. Gibt es da Gedanken?
Also im Moment haben wir erstmal die Erweiterung geschafft von den Herstellern, auf die wir uns im Anfang konzentriert haben, auf den Handel und auch auf Bauern, dass wir also die ganze Kette zertifizieren können. Da sind wir auch noch dabei, weil das doch nicht so einfach ist, da alle mit ins Boot zu holen. Aber weil wir das auch wichtig finden, dass es da keine Lücke gibt.
Ja, vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hatte ja das Angebot gemacht, dass wir gerne auch Fragen oder auch Meinungen oder Rückmeldungen zu dem, was wir gehört haben, von den Gästen hier reinnehmen. Ich habe keinen Eisbrecher hier platziert, der die erste Frage stellt. Oft ist ja die Erfahrung, dass nachher ganz viele noch was sagen wollen. Dann ist die Zeit rum. Also wenn jemand gerne eine Frage oder was tiefer wissen würde oder auch eine Meinung hat, ich gucke in die Runde, will da jemand Sie? Ja, gut, das ist doch schon wunderbar. Ich hätte ja jetzt auch auslösen, der erste Fragesteller, in dem Fall gehen wir nachher einen Wein trinken. Aber wunderbar, dass Sie eine Frage stellen.
Ja, dann mache ich jetzt doch mal den Eisbrecher. Und zwar habe ich tatsächlich zu dem Thema vorher in meinem persönlichen Umfeld einfach mal herumgefragt. Wenn ihr irgendwo ein Produkt habt und ihr möchtet gerne fair einkaufen, wonach guckt ihr? Ja, dann kam ganz einfach das Wort fair, weil leider Gottes, mit den Hintergründen haben wir nicht die Zeit, uns zu beschäftigen, aber wir möchten da durchaus mitarbeiten, sag ich mal, als Kunden. Wir haben ein soziales Gewissen und so weiter. Aber wenn fair draufsteht, dann sind wir uns auch nicht immer ganz sicher, ob es jetzt wirklich fair ist, weil das ist genau das Problem und viele sind sich dessen auch bewusst. Fair kann sich im Prinzip jeder nennen. Und das heißt, die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, sind ein ganz klein bisschen verunsichert, tun es aber trotzdem.
Ja, das ist sicher eine spannende Frage, da fällt euch sicher was dazu ein. Wir haben ja das Mikrofon noch hier.
Ja, die einfachste Antwort wäre natürlich, Produkte von den anwesenden Unternehmen zu kaufen und dann ist man auf der sicheren Seite.
Okay, noch jemand dazu eine kurze Meinung? Ich hätte nämlich eine Anschlussfrage.
Ich würde dazu, verstehe ich. Und ich denke, es gibt auch eine berechtigte Skepsis und wie wir damit umgehen in diesem Raum ist, wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Project-Based Accountability, also projektbasierte Rechenschaftspflicht. Das heißt, wir dokumentieren, was in den Projekten passiert auf einer jährlichen Basis. Und diese Informationen, die kriegen alle in der Kette, in der jeweiligen Lieferkette. Und wir fangen die jetzt auch an, systematisch auf unserer Website zu dokumentieren. Leider noch nicht in Deutsch, das ist jetzt in Arbeit, Englisch und Spanisch funktioniert. Das heißt, wenn Sie jetzt sich zum Beispiel Reis von CEDAC, von wem auch immer kaufen, können Sie sehen, was da in dem Projekt passiert ist in den letzten 5 Jahren. Und das ist einfach unsere Art und Weise. Da gibt es noch bestimmte Schritte. Wir arbeiten auch ausschließlich eigentlich mit Bio-Zertifizierern zusammen, die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung normalerweise zusammen machen. Wir arbeiten eng mit den Inspektoren zusammen, dass das auch ineinander greift. Das heißt, wir verfolgen die Prämien, die haben die Informationen, wenn die in Betrieb gehen, und die klopfen tatsächlich ab, wie das funktioniert. Und das dokumentieren wir. Und das ist einfach ein Schritt, um mehr Transparenz zu schaffen.
Ich hätte da eine Anschlussfrage, weil Sie haben das Stichwort ja eigentlich gegeben. Es kann ja jeder fair draufschreiben und da ist nichts hinterlegt. Du hast es auch in deinem Beitrag kurz erwähnt, dass im Gegensatz zu Bio, wo es die EU-Regulierung gibt und in 65 weiteren Staaten dieser Welt staatliche Regelungen gibt und der Rest muss mindestens die EU-Regeln anerkennen, wenn er in dem Bereich tätig werden will. Fehlt uns das oder seid ihr glücklich, dass er nicht in diese Verstaatlichung der Definition dessen, was Bio ist, gelandet seid? Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung.
Ja, nochmal zu der ersten Frage auch gleich zu der zweiten. Es gibt in Deutschland ein Forum Fairen Handel, eine Dachorganisation, wir im Ökobereich den BÖLW haben und die arbeiten zusammen mit dem Fair Trade Project in den USA zusammen, Richtlinien zu vergleichen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Verschiedene Ansätze, die verschiedene Organisationen haben, dann zu vergleichen. Aber man muss irgendwie anfangen und ja, die machen sich da, ja, arbeiten daran und ich denke, daran kann man sich dann orientieren. Und nochmal kurz die zweite Frage.
Das war, ob das hilfreich wäre, ja, das gesetzlich auch absichern zu können.
Also wir und auch das Forum sind da nicht dafür, weil wir das ja jetzt auch sehen, wohin das führen kann. Und eben diese komplett unterschiedlichen Ansätze, die ja so toll sind und so einmalig, können staatlich nicht so abgeprüft werden. Also das Besondere eben beim Biofair-Verein, es ist 100% öko. Das haben wir nicht. Ein Unternehmen muss nicht 100% öko sein, weil wir Unternehmen auch die Chance geben wollen, da hineinwachsen zu können. Also diesen Entwicklungsansatz, der ist für uns sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel die Hofpfisterei anschaut, wie sie begonnen hat und wo sie heute stehen, dann sehen wir genau diese Entwicklung, die ein Unternehmen zurücklegen kann. Oder auch die Berchtesgadener Land ist keine 100% Ökomolkerei, aber mit einem sehr großen Anteil von 30% ungefähr. Und das mit einer staatlichen Regelung festzulegen, ist schwierig. Was wir natürlich schon als so ein bisschen als den Einstieg für den internationalen Bereich nehmen, ist Fair Trade Flo, weil da sehr viel Erfahrung eben auch schon gesammelt worden ist. Mit ihren Mindestpreisen und so. Es ist nicht das ideale System. Darauf aufbauend etwas besser zu machen, sehen wir es so als den Weg.
Du willst noch was ergänzen?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, sozusagen aus der einfachen Sicht Konsument. Ich will es hier einfach schnell wissen und kann ich das sehr gut verstehen, eben von dem Aspekt, wie bringen wir Innovationen, ja, wie entwickeln wir das weiter, ist es natürlich ein anderer Blick da drauf. Und vielleicht nochmal der Blick zurück damals eben bei der EU-Bio-Verordnung, da hat ja die ganze Branche sich extrem dafür eingesetzt. Aber aus meiner Sicht der wesentliche Impuls war damals, wie schafft man es eben, die missbräuchliche Verwendung von Bio ab, also klar zu machen, was nicht Bio ist. Und meine Beobachtung ist, dass wir das im fairen Bereich längst nicht in dem Ausmaß haben, ja, weil wir heute doch schon sehr gute, etablierte, privatwirtschaftliche Standards dafür haben, die auch bekannt sind. Also, und es gibt wenig jetzt so eine missbräuchliche Verwendung auf irgendwelchen Produkten. Ja, das ist jetzt ein fairer Kaffee, wenn es nicht zertifiziert ist. Also da sind mir eigentlich nicht wirklich Beispiele bekannt, dass also diese starke Triebfeder, die wir damals bei der Bio-Gesetzgebung hatten, die wurde ja von der Branche gewollt und verfolgt, ja, damit man ganz klar sagen kann, was nicht Bio ist. Und diese Triebfeder haben wir im fairen Bereich einfach nicht so stark. Und deswegen ist auch der Ruf da nicht so vehement. Und das andere ist die Erfahrung, die man eben gemacht hat. Man verliert als, ich sag mal, Bewegung, die dahinter steht, die Deutungshoheit. Was ist, also das haben wir bei Bio gesehen, da werden Diskussionen geführt im Rahmen der Bürokratie, die weit weg von der Vision, der Bewegung und der Praxis der Landwirte ist. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist per se, aber die Deutungshoheit liegt jetzt in der Bürokratie und nicht mehr bei den Akteuren. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr hohes Gut, dass wir das, ich nenne es mal Bewegung, die ist auch sehr vielfältig, die Deutungshoheit darüber haben, was fair ist.
Ja, ich gucke nochmal in die Runde, ob die Eisbrecherfrage so viel Lockerheit reingebracht hat, dass noch jemand was fragen will oder auch was kommentieren will. Ja, hier bitte, dann haben wir vorne.
Hallo.
Vielleicht kurz vorstellen.
My question is about the producer side. Like, I come from a company that is converting towards fair trade and I'm studying this market, but it's very complicated for us. You know, especially as you know, the driver is sales, so you need to make sure you can put the product on the shelves with a reasonable price for the consumer to buy it. But now, when I've studied the market, we have so many fair trade certifications. Like, we have the Fair Trade International, World Fair Trade. We have the Natural Affair, and then now Fair Bio, as well as organic, same problem. Like, we have the EU certification, and then each country has its own certification. Like, the France, they have the certification. The UK have the Soil Association. And all this is very complicated for any company that wants to convert, for any startup even that wants to enter this market. And then there's all extra costs. Like, what would be an advice from you guys as a company who is converting into this type of field to start with? Should we just focus on, for example, like, so far we have decided to go with the EU certification organic as well as the World Fair Trade. Is that good for a beginning company, or like, what type of advice would you give a company like in with all these different certifications and complications as a producer or a marketing company?
Wir agieren ja zweisprachig, wir haben hier ja Übersetzung, aber ich fasse es ganz kurz zusammen, weil, glaube ich, die meisten Deutsche jetzt darauf eingestellt waren, dass eine englische Frage kommt. Kann man aber auf den Punkt bringen, er ist mit einer Firma im Handel aktiv, sie haben Bio und wollen auch Fairtrade mit einbinden, aber sie sind überwältigt von den verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt, und er bat jetzt aus der kompetenten Runde hier zu erfahren, wie man damit umgehen kann, dass es doch auch im Fairtrade so viele Standards gibt. Nachdem man sie richtigen kann, sind ja noch andere Zertifizierungsorganisationen, die auch soziale Zertifizierung anbieten, Brasilien zum Beispiel und anderen Ländern, und er hofft sich da jetzt ein bisschen eine Guidance. Will da jemand was dazu sagen? Muss er sich da jetzt durch diesen Zertifizierungsback durcharbeiten, um ins Schlaraffenland zu kommen?
What I would say is, look for a good partner. Look for somebody who you're comfortable with. Also ich gesagt habe, es geht darum, einen guten Partner zu finden, mit dem man komfortabel ist. And of course, you need to sell your stuff. So you need to get...
Können wir im Deutschen bleiben, weil von der Übersetzung...
Sorry.
Ja, so, er hat Übersetzung.
Natürlich müssen sie auch ihre Waren verkaufen. Aber ich würde zwei Dinge in den Vordergrund stellen. Wo wollen sie ihre Firma? Wo ist ihr Herz? Wo ist ihr Engagement? Und wo finden Sie den besten Partner für dieses Engagement? Und natürlich ist die Nachfrage wichtig. But I would always go for jemanden, mit dem ich wirklich gut arbeiten kann.
Ja, dem würde ich mich genau anschließen. Das ist eine sehr gute Antwort. Also wir führen als erstes Umstellungsberatungsgespräche. Und also es wird erstmal ausgetauscht, wo stehen Sie, wo sind wir, wie passt es zusammen. Und bevor man dann in die Zertifizierung geht oder in die erste Kontrolle und so, da ist ein ziemlich langer Vorlauf, wo genau das stattfindet. Wie passt das alles zusammen?
Ja, Peter, du willst auch noch deine Perspektive?
Die GEPA ist ja ein 100% faires Unternehmen. Sie ist aus dem Impuls von ihren Gründern gegründet worden und damit versehen worden. Und wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen darf, das ist, wenn man sagt, ein hundertprozentiges Commitment in einer Firma zu erzeugen als ersten Schritt. Ja, wir wollen im Prinzip alles nur noch fair machen und sich dann die entsprechenden Partner dazu suchen. Also ich glaube, dass das für die Glaubwürdigkeit eben mit das Stärkste ist und dann eben mit einem oder mehreren guten Zertifizierungspartnern zu arbeiten.
Ja, vielen Dank. Ich kriege Signale und habe es auch auf meiner Uhr. Wir brauchen auch einen kleinen Wechsel hier, dass wir so ziemlich unseren Zeitrahmen ausgeschöpft haben. Ich danke mich auch für die Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, die Frage bleibt uns erhalten, ob es nicht doch irgendwann Sinn macht, einen rechtlichen Grundrahmen, wie das ja auch die EU-Bio-Verordnung macht. Die Vielfalt wird dadurch ja nicht zerstört. Wir haben ja Demeter, wir haben ja die Verbandsrichtlinien, die weitergehen. Das ist sogar ein Selling Point, weil man sich absetzen kann von dem Mindestmaß an Definition. Das bleibt uns sicherlich in der Diskussion erhalten. Ich will vielleicht zum Abschluss euch einladen, mit 1-2 Sätzen nochmal zu skizzieren. Wo seht ihr denn die Reise hingehen? Schaffen wir das tatsächlich auf Sicht, sagen wir mal, in unserem Zeithorizont, den wir noch erleben, dass nachher wirklich fair und bio zusammengefunden hat und alles fair und bio ist? Sicher haben wir das als Ziel, als lohnenswertes Ziel, aber schaffen wir das? Ist das realistisch? Vielleicht könnt ihr da in der Schlussrunde eure Vision mal spielen lassen oder eure Fantasie. Ich mache jetzt einfach von der Reihenfolge kurz. Wir haben noch eine Minute für jeden.
Ja, das ist natürlich unser Ziel. Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 10 Jahren schon erreichen, aber wir können auf jeden Fall weiter in die Richtung arbeiten. Und ich glaube, da bewegt sich auch einiges.
Das würde ich unterstützen. Es bewegt sich eine ganze Menge. Was die rechtliche Frage angeht, da habe ich mehr Bedenken, als ich die bei Bio hatte, weil ich glaube, dass insbesondere kleinere Betriebe oder auch ein großer Betrieb wie Africorp unter einem gesetzlichen Rahmen nicht erst zu zertifizieren ist. Und ich kenne die Bedingungen vor Ort, also ich habe da mehr Bedenken. Was ich mir wünschen würde als nächsten Schritt wäre, dass man selber sich einen Rahmen schafft und sagt, okay, Fairtrade-Siegel erkennen sich untereinander an in 10 Jahren. Das wäre Nummer 1. Gegenseitige Äquivalenz wäre ein erster Schritt. Ansonsten denke ich, dass wir unsere Wirtschaften massiv umstellen müssen. Wir müssen nicht nur das Methan reduzieren, nicht nur Kohlendioxid, und ich glaube nicht, dass das eine technische Frage ist, sondern eine gesellschaftliche Frage, wo man sich entscheiden muss, in welche Richtung man geht. Und da hoffe ich, dass wir alle gemeinsam das gut in die richtige Richtung bewegen können. Danke.
Ja, ich denke, der Fokus sollte auf der Aufklärung liegen, Verbraucheraufklärung, dass sie wissen, was der faire Handel auch ist, dass da mehr Klarheit ist. Und ja, GEPA macht das schon sehr viel, sehr klare Botschaften geben, wie man das erkennt. Ja, und merken wir ja auch, Klimawandel wissen wir seit vielen, vielen Jahren, was da passiert, und erst jetzt spricht jeder darüber. Es müssen ganz klare Botschaften sein und nicht mehr, dass man von Klimawandel spricht, sondern von der Klimakatastrophe. Schon diese Begriffsänderungen wecken die Menschen auf. Bei uns ist, wir haben ja die ganz große Herausforderung, ökologischen Landbau und fairen Handel. Und im fairen Handel oder soziale Verantwortung geht es sehr, sehr viel um Bildung. Es ist bekannt, dass Menschen, die viel Bildung haben, auch sehr viel mehr Rohstoffe verbrauchen. Ihr Carbon Footprint ist wesentlich größer. Und da brauchen wir noch mehr Bildung, dass wir bereit sind, auch zu reduzieren, unseren globalen Fußabdruck.
Ja, Peter, du hast dann die Ehre des Schlusswortes.
Ja, wunderbar. Also ich mache es auch sehr kurz. Also mein nächster Schritt, meine Forderung für den nächsten Schritt ist schlicht und einfach die Beweislast umkehren. Wir brauchen auf den Produkten genauso wie auf Zigarettenschachteln Bilder von Kindern, die arbeiten. Wir brauchen Bilder von vertrockneten Wüstenböden, wo man ganz klar sieht, wohin eine falsche Landwirtschaft führt. Und diejenigen, die das nicht haben wollen, die müssen die Beweise antreten, dass das so ist. Das ist ein wunderbares Geschäft für alle Zertifizierer, bringt das ordentlich voran. Und ich glaube, genau dann haben wir nämlich das Problem mit dem Siegeldschungel auch gelöst. Schlicht und einfach, wenn diese Bilder nicht drauf sind, dann kannst du es kaufen.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. Wir malen uns das jetzt alle aus. Aber die Sache ist ja ernst. Und glaub, was bei dir hinten dran steht, wenn das Schlusswort von mir erlaubt ist, oft so drastisch sein muss, weiß ich nicht. Ich bin einer, der in Kommunikation sehr viel arbeitet. Ich kommuniziere gern positiv. Ich habe also eher die Möhre wie die Peitsche im Sinne. Das wäre ja mehr die Peitsche. Aber ich glaube, was ganz schneller Konsens wäre hier, wir müssen anfangen, die Kosten zu internalisieren. Wenn das eingepreist wird in das Produkt, dann haben wir eine ganz andere Entwicklungschance für Bio, weil nämlich Bio dann die billigere Ware ist, die preiswertere Ware ist und trotzdem die bessere Ware ist. Das Gleiche gilt für Fairtrade. Wenn all diese sozialen Katastrophen, die da erzeugt werden durch Unfairness, zusammen internalisiert werden, kämen wir voran. Ich darf an der Stelle einmal Ihnen danken, dass Sie trotz der Attraktion der Messe und der Hunger- und Essenszeit hier tapfer durchgehalten haben. Ich darf ganz herzlich nochmal hier den Gästen bedanken. Karin Arzt-Steinbrink von der Upländer Molkerei, Winfried Fuchshofen, der auch das Eingangsreferat gehalten hat aus der USA mit Fair TSA. Friedrun Sachs von Naturland und Peter Schaumberger von GEPA. Ich glaube, ihr habt das Thema sehr umfassend in dem möglichen Rahmen dargestellt. Es war gut, dass wir nicht nur in der dritten Welt blieben, sondern Fairness, und das ist mein Schlusswort, Fairness ist nicht eine regionale und eine kontinentale Frage. Fairness ist etwas, was wir anstreben müssen im Geschäftsleben. Fairness zur Natur muss weiterentwickelt werden. Fairness zu den Menschen und zum sozialen Gefüge unserer Gesellschaft. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine ökologisch faire Zukunft. Daran arbeiten wir weiter, munter und mit Freude. Mein Dank auch noch an die Übersetzer in der dunklen Kabine, die sicher einen tollen Job gemacht haben, und auch an die Technik. Hat alles super geklappt. genießen Sie noch die Messe. Hier geht das Programm weiter mit Bezerrar und der Preisverleihung. Das wird ganz interessant. Und das Programm heute ist noch spannend, wenn Sie nachher nochmal Food for Thought wollen, Gedankenfutter, kommen Sie gerne nochmal auf den Kongress vorbei. Vielen Dank.